Flatterndes Gesindel, dein Podcast über germanisch-nordische Mythologie. Mit dem Plappermaul Björn.
Seid gegrüßt, liebe Reisenden, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie ihr hört, bin ich etwas angeschlagen. Ich habe ja gehofft, ich bleibe davon auch verschont, aber jetzt hat es mich auch getroffen. Heute soll es um die Rituale der Skandinavier gehen. Und wer sich mit denen schon auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es mehr als nur Opferung gab. Und diese nicht immer von lebender Natur waren. Ein paar Rituale habe ich schon in den letzten zwei Folgen angesprochen. Also, wer diese noch nicht gehört hat, hier eine kleine Empfehlung. Natürlich verlinke ich sie euch in den Shownotes. Also, fangen wir mal an. Naja, jetzt ist die Frage, wo soll ich anfangen? Zuallererst sei gesagt, dass egal welche Art von Rituale abgehalten wurden, sie immer an die Götter oder andere Wesen gerichtet sind. Denn sie bestimmen Alltag und Leben. Alles, was in der Welt passiert, wird von ihnen beeinflusst. Und ich denke, dass fast alle, die den Podcast hören, es genau so oder auch nur in geringer Weise sehen. Und ja, ich tue es auch. So, aber nun zum eigentlichen Thema. Fangen wir mit den Opferungen an und kläre einige von euch erstmal auf, dass, wenn man das Wort Opferung hört oder liest, sich generell nicht immer um Menschenopfer handelt. Es ist auf der großen Masse gesehen sogar eher eine Ausnahme. Das Problem ist halt nur, dass Medien sich zu sehr an diesem Punkt fixieren und dadurch natürlich dieses immer im Hinterkopf bei uns sitzt, sobald wir das Wort Opferung hören. Auch im Bereich der Archäologie ist es schwierig, da vieles in der Erde über die Jahrhunderte verrottet ist. Was wir mit Sicherheit sagen können und auch archäologisch nachweisbar ist, sind Waffenopfer neben Tier- und Menschopfer. Man geht davon aus, dass man die Kriegsbeute den Göttern geopfert hat. Und mit Kriegsbeute ist alles gemeint, was man als solches gesehen hat. Die Waffen scheint man vorher unbrauchbar gemacht zu haben, damit kein anderer sie nach dem Opferritual mehr benutzen kann. Menschen zählten übrigens auch zur Kriegsbeute, wo wir wieder bei dem Thema Vorurteile wären. In der letzten Folge, wo ich auf die Feiertage eingegangen bin, da habe ich Opferung von Uppsala erwähnt. Zur Auffrischung oder für die, die letzte Folge nicht gehört haben, hier eine kleine Wiederholung. Adam von Bremen schrieb um 1070 in einem Bericht, dass in Uppsala alle 9 Jahre 9 Arten männlicher Lebewesen den Göttern geopfert wurde. Anschließend wurden die Leichen in den Hain gehangen. Einen sehr ähnlichen Bericht findet man auch in den Chroniken von Dietmar von Merseburg. Diese Art von Ritual findet man immer wieder. Auch bei archäologischen Ausgrabungen hat man Tierknochen um Tingplätze und alten Heiden gefunden. Einige der alten Heiligenplätze wurden mit der Zeit der Christianisierung zerstört und überbaut. Das heißt so viel wie, dass heute an einigen Stellen jetzt eine Kirche steht. Wisst ihr, was ein Bauopfer ist? Tatsächlich gibt es Funde von Lebewesen, die eingemauert wurden, um zu verhindern, dass dem Gebäude was passiert. Also, ich finde die Vorstellung alleine schon gruselig, dass da jemand zwischen meinen Wänden am Kratzen und am Jammern ist. wäre doch mal was für Hollywood. Wenn Menschen geopfert wurden, waren es übrigens meistens Kriegsgefangene oder Strafopfer. Quasi wurde der Gefangene oder Schuldige nach der Tingversammlung verurteilt und geopfert. So hat man ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es gab aber leider auch besondere rituelle Opferungen, bei denen reine Wesen benötigt wurden. Denn reine Geschöpfe waren am wertvollsten. Jetzt denken viele bestimmt, ja, diese Jungfrauen, die immer überall geopfert wurden. Nein, die Rede ist hier von Kindern, beziehungsweise von Säuglingen. Doch gehen wir mal langsam weg von den Tötungsritualen und gehen über zu dem Weg nach Valhalla. Immer wieder hört man von Hügelgräbern, in denen ganze Schiffe vollgepackt mit Waffen, Gefäßen, Gold, Schmuck und sonstigen Gegenständen vergraben sind. Auch Pferde und vermutlich Sklaven wurden zu den Toten gelegt. Anscheinend wurden hochrangige Skandinavier mit allem begraben, was für sie wertvoll war. Oder was sie mit nach Valhalla, Folkwang oder Helheim nehmen sollten, um dort ein gutes Nachleben zu haben. Nicht jedes Grab beinhaltet ein ganzes Schiff. Einige Gräber haben auch nur die Form. Das Schiff steht für eine gute Überfahrt ins Jenseits. Auch heute gehen wir noch hin und geben unseren Verstorbenen ihre liebsten Dinge mit ins Grab. Ein Ritual, das sich über Jahrtausende gehalten hat. Auch, dass man nach der Beerdigung gefeiert hat, hat sich bis heute gehalten. Der sogenannte Leichenschmaus. Der Unterschied ist nur, heute sitzt man einfach nur noch zusammen, quatscht und isst was. Damals wurde ein Fest zu Ehren des Toten abgehalten. Hier möchte ich mal kurz einen kleinen zeitlichen Sprung in die unbekannte Zukunft machen. Meine lieben Freunde, meine lieben Kinder und meine allerliebste Prinzessin. Trauert nicht. Feiert. Feiert, was das Zeug hält. Lobet und preiset mich. So, und nun wieder zurück zum Thema. Neben den Schiffsgräbern gab es natürlich auch normale Kistengräber und ganz einfach ein Loch. Alles abhängig davon, was man sich leisten kann. Oder aber auch welchen Stand man hat. Auch hierzu gibt es einen sehr, sehr interessanten Bericht. Einige von euch haben den Namen Ibn Fadlan bestimmt schon gehört und damit auch seine Reise und den Besuch bei den Rus. Dort konnte er beobachten, wie sie leben und durfte auch bei den Zeremonien beiwohnen. Ich werde euch immer ein Stückchen von einer schlecht übersetzten Ausgabe dieses Berichtes vorlesen und dann kurz zusammenfassen. Also hier der erste Part. Den legten sie in sein Grab und versahen es über ihm mit einem Dache für 10 Tage, bis sie mit dem Zuschneiden und Nähen seiner Kleider fertig waren. Ist es ein armer Mann, so bauen sie für ihn ein kleines Schiff, legen ihn hinein und verbrennen es. Beim Tode eines Reichen aber sammeln sie seine Habe und teilen sie in 3 Teile. Das eine Drittel ist für seine Familie. Für das zweite schneiden sie ihm Kleider zu. Für das dritte kaufen sie berauschend Getränk, um es dem Tage zu trinken, wo das Mädchen sich dem Tode preisgibt und mit ihrem Herrn verbrannt wird. Ich denke, für jeden erstmal verständlich. Also, weiter. Sie überlassen sich aber dem Genusse des Weins auf eine unsinnige Weise und trinken ihn Tag und Nacht hindurch. Oft stirbt unter ihnen einer mit dem Becher in der Hand. Wenn ein Oberhaupt von ihnen gestorben ist, so fragt seine Familie dessen Mädchen und Knaben, wer von euch will mit ihm sterben? Dann antwortet einer von ihnen, ich. Wenn er dies Wort ausgesprochen, so ist er gebunden. Und es bleibt ihm nicht freigestellt, sich jemals zurückzuziehen. Und, wollt er es ja, so lässt ihm nicht. Größtenteils aber sind es die Mädchen, die es tun, als daher jener Mann, dessen ich oben erwähnte, gestorben war. So fragten sie seine Mädchen, wer will mit ihm sterben? Eine von ihnen antwortete, ich. Da vertraute man sie zweien Mädchen an. Die mussten sie bewachen und sie überall, wohin sie nur gingen, begleiten. Ja, bisweilen wuschen sie ihr sogar die Füße. Zack, und da sind wir wieder bei den Menschenopfern. Der Unterschied ist nur, dass es diesmal freiwillig geschieht. Mal schauen, was er sonst noch so geschrieben hat. Die Leute fingen dann an, die Kleider für ihn zuzuschneiden und alles, was sonst erforderlich ist, zuzubereiten. Das Mädchen trank indes alle Tage, sang und war fröhlich und vergnügt. Als nun der Tag gekommen war, an dem der Verstorbene und das Mädchen verbrannt werden sollten, ging ich an den Fluss, in dem sein Schiff lag. Aber dies war schon ans Land gezogen. 4 Eckböcke von Challenge und anderem Holze wurden für dasselbe zurechtgestellt und um dasselbe herum wieder große, menschenähnliche Figuren aus Holz. Drauf zog man das Schiff hierbei und setzte es auf das gedachte Holz. Die Leute fingen indes an, auf und ab zu gehen und sprachen Worte, die ich nicht verstand. Der Tote aber lag noch entfernt in seinem Grabe, aus dem sie ihn noch nicht herausgenommen hatten. Darauf brachten sie mit wattierten, gesteppten Tüchern, mit griechischem Goldstoff und mit Kopfkissen von demselben Stoffe. Alsdann kam ein altes Weib, das sie den Todesengel nennen, und spreitete die erwähnten Sachen auf der Ruhebank aus. Sie ist es, die das Nähen der Kleider und die ganze Ausrüstung besorgte. Sie ist es auch, die das Mädchen tötet. Der Todesengel. Ibn Fadlan war tatsächlich der Einzige, der diesen Namen erwähnt. Mir stellt sich hier die Frage, ob diese alte Frau vielleicht mit einer Walküre verglichen wird. In diesem Ritual sorgt sie ja quasi dafür, dass sie zu ihrem Herrn und zu den Göttern kommt. Doch lesen wir erstmal weiter. Ich sah sie. Es war ein Teufel mit finstern, grimmigen Blicke. Als sie zu seinem Grabe kamen, räumten sie die Erde von dem Holze, schafften dies selbst weg und zogen den Toten in dem Leichentuche, in welchem er gestorben war. Da sah ich, wie er von der Kälte des Landes ganz schwarz geworden war. Mit ihm aber hatten sie in sein Grab berauschend Getränke, Früchte und eine Laute getan, welches alles sie nun auch herauszogen. Der Verstorbene aber hatte sich die Farbe ausgenommen nicht verändert. Ihn bekleideten sie dann mit Unterbekleidern, Oberhose, Stiefeln, einem Kurtak und Kaftan von Goldstoff mit goldenen Knöpfen und setzten ihm eine goldstoffene Mütze mit Zobel besetzt auf. Darauf trugen sie ihn in das auf dem Schiffe befindliche Gezelt, setzten ihn auf die Watte gesteppte Decke, unterstützten ihn mit Kopfkissen, brachten brauschend Getränk, Früchte und Basilienkraut und legten sie vor ihn hin. Hierauf brachten sie einen Hund, schnitten ihn in zwei Teile und warfen die ins Schiff. Legten dann alle seine Waffen ihm zur Seite, führten zwei Pferde herbei, die sie so lange jagten, bis sie von Schweiß tropfen, worauf sie sie mit ihrem Schwert zerhieben und das Fleisch derselbe ins Schiff warfen. Alsdann wurden zwei Ochsen herbeigerufen und ebenfalls zerhauen und ins Schiff geworfen. Endlich brachten sie einen Hahn und ein Huhn, schlachteten auch die und warfen sie eben da hinein. Wow, alleine, dass die einen Hund in zwei Teile schnitten. Wahnsinn. Aber ich lese erstmal weiter. Das Mädchen, das sich dem Tode geweiht hatte, ging indes auf und ab und trat in eins der Zelte, die sie dort hatten. Da legte sich der Inwohner desselben zu ihr und sprach: Sag deinem Herrn, nur aus Liebe zu dir tat ich dies. Das ist übrigens der Moment, ich meine, der eine Moment. Ihr wisst schon, was ich meine. Doch erstmal weiter im Text. Als es nun Freitagnachmittag war, so führte man das Mädchen zu einem Dinge hin, das sie gemacht hatten und das dem vorspringenden Gesims einer Tür glich. Sie setzte ihre Füße auf die flachen Hände der Männer, sah auf dieses Gesims hinab und sprach dabei etwas in ihrer Sprache, worauf sie sie herunterließen. Dann ließen sie sie wieder aufsteigen und sie tat wie das erste Mal. Wieder ließ man sie herunter und zum dritten Male aufsteigen, wo sie sich wie die beiden ersten Male benahm. Alsdann reichten sie ihre Henne hin. Der schnitt sie den Kopf ab und warf ihn weg. Die Henne aber nahm man und warf sie ins Schiff. Ich, also Im Fatlan, erkundigte mich beim Dolmetscher nach dem, was sie getan hätte. Er sagte, das erste Mal sagte sie: Sie, hier sehe ich meinen Vater und meine Mutter. Das zweite Mal: Sie, jetzt sehe ich alle meine verstorbenen Anwandten sitzen. Das dritte Mal aber: Siehe, dort ist mein Herr. Er sitzt im Paradiese. Das Paradies ist so schön, so grün. Bei ihm sind die Männer und Knaben. Er ruft mich. So bringt mich denn zu ihm. Da führte sie sie zum Schiffe hin. Sie aber zog ihre beiden Armbänder ab und gab sie dem Weibe, das man den Todesengel nennt, und das sie morden wird. Auch ihre beiden Beinringe zog sie ab und reichte sie den zwei ihrer dienenden Mädchen, die die Töchter der Todesengel genannt sind. Dann hob man sie aufs Schiff, ließ sie aber noch nicht in das Gezelt. Nun kamen Männer herbei mit Schildern und Stäben und reichten ihr einen Becher berauschend Getränkes. Sie nahm ihn, sang dazu und leerte ihn. Hiermit, sagte mir der Dolmetscher, nimmt sie von ihren Lieben Abschied. Drauf ward ihr ein anderer Becher gereicht. Sie nahm auch den und stimmte ein langes Lied an. Da hieß die Alte sie eilen, den Becher zu leeren und in das Zelt, wo ihr Herr lag, zu treten. Das Mädchen aber war bestürzt und unentschlossen geworden. Sie wollte schon ins Zelt gehen, steckte jedoch den Kopf zwischen Zelt und Schiff. Stracks nahm die Alte sie beim Kopfe, brachte sie ins Gezelt und trat selbst mit ihr hinein. Sofort begannen die Männer mit den Stäben auf ihre Schilde zu schlagen, auf dass kein Laut ihres Geschreis gehört würde, der andere Mädchen erschrecken oder abgeneigt machen könnte, der mal einst auch den Tod mit ihrem Herrn zu verlangen. Dann traten 6 Männer ins Gezelt und wohnten samt und sonders dem Mädchen bei. Drauf streckten sie sie an die Seite ihres Herrn, und es fassten sie 2 bei den Füßen, 2 bei den Händen. Und die Alte, die da Todesengel heißt, legte ihr einen Strick um den Hals, reichte ihn 2 von den Männern hin, um ihn anzuziehen, trat selbst mit einem großen Breitklingenmesser hinzu und stieß ihr das zwischen die Rippen hinein, worauf sie es wieder herauszog. Die beiden Männer aber würgten sie mit dem Stricke, bis sie tot war. Nun trat nackend der nächste Anverwandte des Verstorbenen hinzu, nahm ein Stück Holz, zündete das an, ging rückwärtig zum Schiff, das Holz in der einen Hand, die andere Hand auf seinem Hinterteil haltend, bis das unter das Schiff gelegte Holz angezündet war. Darauf kamen auch die übrigen mit Zündhölzern und anderem Holze herbei. Jeder trug ein Stück, das oben schon brannte. So, jetzt lasse ich mal eben ein paar kleine Zeltchen aus, weil sehr viel Blabla ist. Aber kommen wir dann langsam zum Schluss. Darauf führten sie über dem Orte, wo das aus dem Flusse gezogene Schiff gestanden, etwas einem runden Hügel ähnliches auf, errichteten in dessen Mitte ein großes Büchenholz und schrieben darauf den Namen des Verstorbenen. Nebst dem Königs der Russen. Alsdann begaben sie sich weg. Ja, so steht es geschrieben in dem Bericht von Ahmad ibn Fadlan. Ich muss ja sagen, als ich den Text das erste Mal gelesen hatte, dass ich 2 Dinge besonders herausstechend fand. Einmal musste ich bei dem, was das Mädchen sagte, natürlich an den 13. Krieger denken. Und die andere Sache ist daran, als die Männer in das Zelt gingen. Der Akt der Vergewaltigung wird immer wieder in Büchern und gerade in Serien oder Spielfilmen erwähnt bzw. dargestellt. Interessant finde ich, dass sie dem Hahn den Kopf abschneidet. Meine Theorie? Das hat was mit dem Hahn, der Ragnarök ankündigt, zu tun. Oder was denkt ihr? Übrigens hatte man damals Angst vor Wiedergängern gehabt, also Zombies. So hat man beispielsweise Gräber gefunden, in dem die Verstorbenen Steinblöcke auf den Unterschenkeln gelegt bekommen haben oder Platten aus Kupfer mit einem Zauberspruch gegen Wiedergänger. Verlassen wir mal langsam das Unterthema Begräbnis und kommen zu etwas, was vergleichbar eher recht wenig gefunden wurde. Runen in Form von Zaubersprüchen oder Zauberformeln. Neben Bannsprüche gegen Wiedergängern hat man gerade auf Waffen einzelne Runen zur Stärkung geritzt. Ja, selbst ganze Namen haben die Waffen bekommen. Oh, da fällt mir ein, dass ich bei meinen Recherchen was Neues gelesen habe. Und zwar habe ich in dem Reisebericht von Ibn Fadlan etwas über ein Ritual gelesen, welches bei der Geburt abgehalten wurde. So hat man dem Neugeborenen ein Schwert hingelegt und folgenden Satz gesagt. Dein ist nur das, was du dir mit deinem Schwerte erwerbst. Einfach mega. Und an dieser Stelle muss ich eben was Privates loswerden. Meine liebste Ehefrau. Erstens, ich hätte gerne die Übersetzung des Reiseberichts von Ibn Fadlan. Und zweitens, wir müssen dieses Ritual für unsere Kinder nachholen. So, jetzt aber weiter im Text. Generell wurden Feste und Riten eher im Heim, im kleinen Kreis, also mit der engsten Familie oder der Hofgemeinschaft abgehalten. abgesehen von großen Jahresfesten, vom Ting, Beerdigungen oder aber auch Hochzeiten. Darüber hatte ich übrigens auch mal eine Folge gemacht. Wer da gerne mal reinhören möchte, Link natürlich in den Shownotes. Ein Nachweis dafür, dass die Familien eher unter sich waren bei rituellen Vorgängen, haben wir in dem Bericht von Sigvard Torstason. Dort beschreibt er, wie eine Frau sie wegschickte, denn sie würden ein Opfer für die Alben in ihrem Haus abhalten. In der letzten Folge erwähnte ich ja bereits, dass die skandinavischen Völker in den Alben ihre Ahnen gesehen haben. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie regelmäßig zu ihren Ahnen oder Göttern gebetet bzw. ein Ritual abgehalten haben. Schließlich begleiteten sie ihren Alltag. Wetter, Krankheiten, Sieg, Niederlagen, Armut, Reichtum, Gesundheit, Leben und Tod. Einfach alles. Ganz wichtig war auf jeden Fall das Beisammensein und das dazugehörige Festessen. Eigentlich wurde zu jedem Fest das Essen und Trinken im Mittelpunkt gestellt. Nebst den anderen Ritualen. Denn auch dies galt der Opferung. Ein weiteres Beispiel hierfür finden wir in dem Bericht von Ibrahim ibn Yaqub at-Tatushi aus dem 10. Jahrhundert in Haithabu. Er beschreibt, wie während eines Jahresfestes die Mitbewohner vor ihren Häusern Pfähle aufstellten und diese mit Fleischstücken behängen. Also mit dem Fleisch von dem Tier, das geopfert wurde. Aus den Sagas geht auch hervor, dass man der Göttin Freya wahrscheinlich Honig und Bernstein geopfert hat. Honig und Bernstein. So heißen übrigens auch ihre Katzen. Bigul und Triegul. Auch das Feuer ist ein wichtiger Bestandteil der Riten und Bräuche. Viele Opferungen übergibt man dem Feuer. Es spendet Licht und Wärme. Viele Feste und Feiertage fallen ja auf Sonnenwenden, denn das Leben damals war nach den Jahreszeiten und dem Wetter geregelt. Hier verweise ich nochmals auf die letzte Folge. Das Feuer dient aber auch dazu, um böse Geister oder andere Monster zu verscheuchen. Auch heute machen wir noch im Dunkeln das Licht an, wenn wir Angst haben. Das Feuer dient aber auch damals mitunter, um Krankheiten und Seuchen zu bekämpfen. Doch hauptsächlich zu Ehren der Götter. Natürlich hauptsächlich Balder. Er wird mit dem Licht assoziiert. Doch auch Freya und Frigg, da das Licht bzw. das Feuer auch ein Zeichen der Wiedergeburt und Liebe symbolisiert. Das größte Feuerfest, welches wir heute feiern, ist die Walpurgisnacht. Auch wenn es eher christlicher Herkunft ist, ist es ein Tag bzw. eine Nacht der magischen Kräfte. Hexen, Schamanen und Wölven. Ist das die Mehrzahl von Wölver? Halt, Moment, da war was. Ich glaube, Wölvur. Vielleicht wisst ihr es ja. Könnt mir ja gerne schreiben. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall treffen sie sich auf der ganzen Welt an Kraftorten. Hier in Deutschland sind es die Externsteine im Teutoburger Wald. Es wird getanzt, gesungen und meditiert. Daher stammt übrigens auch der bekannte Reigentanz. Die Jüngeren greifen sich an die Hände und bilden einen Ring ums Feuer und tanzen um es herum. Auch ist es Brauch, die ersten Frühlingsblumen, die natürlich jede Hexe bis dahin aufgehoben hat, dem Feuer zu opfern. Nun ja, das alles sind Rituale zu Feste und Feiertagen, die man kennt und nachweisbar sind. Doch wie sah das Ganze im Alltag aus? Diese Frage hat die liebe Raya schon mehrmals gestellt. So genau kann man das leider nicht sagen. Doch die damalige Zeit war geprägt von ihrem Glauben Und so geht man davon aus, dass so wie auch heute in anderen Völkern ihr Alltag vom Glauben geprägt ist. Das beste Beispiel hierfür ist in vielen Sagas und der Liederedda verankert. Der Glaube daran, als ehrenvoller Krieger nach Valhalla zu kommen. Ohne Angst sich zu beweisen, auf Raubzüge zu gehen und Schlachten schlagen. Sich einen Hort aus Silber, Gold und sonstigen wertvollen Gegenständen anzusammeln, um auch bei den Göttern im Wohlstand leben zu können. Doch wie sah der Alltag eines normalen, ich sag mal, Bauern oder Farmer aus, neben seinen Tätigkeiten und Aufgaben? Wir können ja mal unsere Augen schließen und uns vorstellen, wie der Alltag geprägt von ihrer damaligen Religion ausgesehen haben könnte. Begeben wir uns in die Zeit zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert. Wir leben auf einem Hof mit unserer Familie. 2 bis 3 Aushilfen und ein paar Sklaven. Wir sind nicht die Reichesten, aber auch nicht die Ärmsten im Dorf. Unser Tag beginnt früh mit den ersten Sonnenstrahlen. Wir steigen aus dem Bett und machen uns frisch. Bevor wir das Haus verlassen, geht ein kurzer Blick rüber zu einer kleinen geschnitzten Statue aus Eichenholz, die auf einem Brett steht neben weiteren Figuren und kleinen Opfergaben. Thor, bring uns gut und sicher durch den Tag. Und so werden die ersten Stunden damit verbracht, sich ums Vieh und sonstige Kleinarbeiten zu kümmern. Nach ein paar Stunden geben sich alle zu Tisch. Es ist Zeit für das Dagmahl. Alle halten sich die Hände vor den Augen. Ullr, wir danken dir für deine Hilfe bei der Jagd und dass dieses Wildschwein, welches wir erlegt haben. Auch diesem Tiere sei gedankt für das Fleisch, das uns die nächsten Tage nähren wird. Ein großer Becher mit Met wird herumgereicht und jeder trinkt einen Schluck daraus. Wir sind die Ersten und sagen Drek Ektilthin Ullr und reichen den Becher weiter, bis er einmal herum zu uns zurückgekommen ist. Ein letzter kleiner Schluck, der überbleibt, wird ausgekippt und den Göttern geopfert. Alle essen und trinken und gehen danach wieder an die Arbeit. Wenn die Arbeit dann getan ist, kann sich jeder anderen Dingen widmen. Schnitzen, Nadelbinden, Angeln, mit den Kindern das Kämpfen üben, die Nachbarn besuchen oder einfach mal ein kleines Brettspiel spielen. Vielleicht ritzt der ein oder andere Runen in einen Wanderstab, um immer gut und schnell auf Reisen unterwegs zu sein. Oder auf die Reling zum Schutz und ruhigem Seegang während eines Angelausfluges. Auch bei diesen alltäglichen Dingen sind wir in Gedanken bei unserem Schutzgott. Bei mir persönlich sehe ich da Tür. Oder ihr denkt an den Gott, der die Familie am nächsten steht. So langsam geht der Tag zu Ende und alle sitzen wieder zusammen zum Nachtmahl. Nachdem alle vom Tisch aufgestanden sind, setzt man sich ans Feuer im Haus und erzählt sich Geschichten. Geschichten über die Götter, aber auch Geschichten über Heldentaten. Und mit diesen Gedanken gehen wir mit unseren Liebsten ins Bett und lassen den Tag ausklingen. So oder so ähnlich könnte der Alltag ausgesehen haben. Doch wie könnte man den Glauben in die heutige Zeit einbinden? Wie lebt der moderne Wikinger? Spoiler, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und falls ihr mehr über die nordisch-germanische Mythologie und das Leben der skandinavischen Völker wissen wollt, dann folgt mir auf Instagram und demnächst auch auf YouTube. Über etwas Support würde ich mich sehr freuen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Euer Plappermaul, Björn.